Berlin-Treptowers. BKA-Einheit Extremdelikte. Freitag, 3. Juli, 7.25 Uhr. Schon beim Frühstück hatte Dr. Fred Abel einen Anruf aus dem Sekretariat erhalten. Auf einem kleinen Flughafen an der Uckermark war am frühen Morgen eine Cessna beim Landeanflug abgestürzt. 8 Fallschirmspringer plus Besatzung. Keine Überlebenden. Alle verfügbaren Rechtsmediziner vom Berliner Landesinstitut und vom Rechtsmedizinischen Institut der Charité waren zum Unfallort beordert worden, um die Toten noch vor Ort in einer provisorisch eingerichteten Leichenhalle zu identifizieren. Also mussten Abel und seine Kollegen von der rechtsmedizinischen Abteilung der BKA-Einheit Extremdelikte wieder einmal für den gewöhnlichen Bereitschaftsdienst einspringen. Jeden auch nur halbwegs rätselhaften Todesfall würden sie in den nächsten Tagen auf den Tisch bekommen, bis die Kollegen von den beiden Berliner Instituten mit den abgestürzten Fallschirmspringern durch waren. Anstatt den Tag beim Frühstück mit seiner Lebensgefährtin Lisa einigermaßen ruhig angehen zu lassen, hatte Abel hastig seinen Kaffee ausgetrunken und war aus dem Haus gestürzt. Von ihrem Townhouse in Berlin-Grünau bis zu den Treptowers brauchte man um diese Zeit mit dem Auto mindestens eine halbe Stunde. Als ob wir nicht schon genügend Leichen im Keller hätten, dachte Abel, während er seinen schwarzen Audi A5 auf dem Parkplatz der Berliner Treptowers abstellte. Die Box daneben, in der sonst Herzfelds Range Rover stand, war leer. Ausgerechnet heute. Am gestrigen Donnerstag hatte Professor Paul Herzfeld, der Leiter ihrer Sonderabteilung, einen 5-tägigen Kurzurlaub angetreten. Als seinem Stellvertreter kam Abel die zweifelhafte Ehre zu, das anbrandende Chaos zu koordinieren. Also los, packen wir es an. Er atmete tief durch, während er auf den Eingang des imposanten Büroturms im Berliner Stadtteil Treptow zuging. Um diese Stunde war die Hitze noch erträglich. Aber spätestens am Mittag würde das Thermometer wieder tropische Werte anzeigen. Allerdings nicht im Innern des weitläufigen Bürokomplexes, der mit einer erbarmungslos effizienten neuen Aircondition ausgerüstet worden war. Der glasummantelte Turm am Spreeufer, dem die Treptowers ihren Namen verdankten, war mit 125 Metern das höchste Bürogebäude Berlins. Doch Abel hatte in den 5 Jahren, die er nun schon hier beim BKA war, nur selten Gelegenheit gehabt, die legendäre Aussicht von der Dachterrasse zu bewundern. Die rechtsmedizinische Sonderabteilung mitsamt Leichenkühlraum, Laboren und Obduktionssaal befand sich gut 10 Meter unter der Erde. Er betrat die Eingangshalle, nickte dem Pförtner zu und fuhr mit dem Lift ins 2. Untergeschoss. Bei der Frühbesprechung, die jeden Morgen um 7.30 Uhr im grau in grau möblierten Meetingraum stattfand, fehlte glücklicherweise keiner der zum Dienst eingeteilten Kollegen. Der österreichische Assistenzarzt Dr. Alfons Murau erzählte wieder einmal boshafte Anekdoten in breitem Dialekt. Dabei strich er sich über den Spitzbauch, als wäre sein Wiener Schmäh eine schmackhafte Speise. Dr. Sabine Yao, die zierliche Deutsch-Chinesin, hörte ihn mit einem angedeuteten Lächeln zu, während sie sich Tee in eine winzige Porzellantasse einschenkte. Nur Dr. Martin Scherz, Oberarzt und dienstältester Rechtsmediziner der Abteilung, schien seine lebenden Mitmenschen wie üblich zu ignorieren. Laut schlürfend trank er aus seinem Kaffeebecher und starrte gelangweilt ins Leere. Mit seinem schütteren grauen Vollbart, der das Doppelkinn eher betonte als verdeckte, und dem griesgrämigen Gesichtsausdruck war er nicht gerade eine erfreuliche Erscheinung. Jahrzehnte am Obduktionstisch hatten ihn emotional abgestumpft. Aber auch wenn Scherz kein angenehmer Zeitgenosse war, schätzte ihn Abel als Rechtsmediziner sehr. Der grobschlächtige Mann verfügte über immense Erfahrung. In seinem unbestechlichen Gedächtnis bewahrte er wie in einem digitalen Archiv hunderte Obduktionsberichte auf, die er jederzeit mit Namen, Sektionsdatum und Befunden wieder abrufen konnte. »Ich trübe nur ungern die gute Stimmung«, sagte Abel, nachdem er die Runde begrüßt hatte, »aber in den nächsten Tagen haben wir es mal wieder mit sämtlichen ungeklärten Berliner Todesfällen zu tun, nicht nur mit den Opfern von Extremdelikten.« Er klopfte auf den Schnellhefterstapel, der vor ihm auf dem Besprechungstisch lag. »Amtshilfe für die Kollegen vom Landesinstitut und von der Charité.« Yao hob ihre wie mit dem Tuschepinsel gezeichneten Augenbrauen. Scherz gab ein langgezogenes Schnauben von sich. Es klang, als würde das letzte bisschen Luft aus einem lecken Schlauchboot abgelassen. Heilige Scheiße, das auch noch, knurrte er. Nur Murau schien die drohende Mehrarbeit nichts auszumachen. Im Gegenteil, sein rundes Gesicht drückte Vorfreude aus. Vielleicht haben Sie es unterwegs im Radio gehört. In knappen Worten fasste Abel zusammen, was auf dem Flughafen in der Uckermark passiert war. Die Extremdelikte haben natürlich weiterhin Vorrang. Er klopfte erneut auf den Stapel. Aber wir müssen jederzeit damit rechnen, dass uns das LKA wegen irgendwelcher Mord- und Totschlagfälle hinzuzieht. Er schlug die Schnellhefte aus dem Stapel einen nach dem anderen auf und referierte kurz die jeweilige Sachlage. Dann übertrug Abel jedem der Anwesenden einen der Fälle. Er beendete die Frühbesprechung und alle erhoben sich von ihren Stühlen. Die zierliche Sabine Yao, die sich am Obduktionstisch auf einen Schemel stellen musste, um dort ihrer Arbeit nachgehen zu können, reichte ihm gerade bis zum Brustbein. Aber mit seiner Körpergröße von 1,89 überragte Abel auch den hochgewachsenen Alfons Murau noch um einige Zentimeter. Er war schlank und für einen Mann Mitte 40 ziemlich muskulös. Dabei sah er allerdings deutlich fitter aus, als er sich fühlte. Seine Arbeit ließ ihm nur wenig Zeit für Sport und Erholung. Außerdem war es in den letzten Monaten mit der Gesundheit seiner Mutter rapide bergab gegangen und Abel hatte sie in jeder freien Stunde im Krankenhaus besucht. Letzte Woche war sie mit 69 Jahren an multipler Sklerose gestorben. Die Trauer um ihren Verlust hatte sich wie ein Schatten auf seine Seele gelegt. Zu allem Überfluss hatte ihn gestern seine Schwester Marlene angerufen und ihm vorgeworfen, dass er für den Tod ihrer Mutter in gewisser Weise verantwortlich sei. Das Schlimmste aber war die Stimme in seinem Innern, die ihm zuflüsterte: Vielleicht hat Marlene ja recht. Berlin Treptowers. BKA-Einheit Extremdelikte. Freitag, 3. Juli, 7.45 Uhr. Im Sektionssaal arbeiteten Abel und seine Kollegen den ganzen Vormittag über parallel an vier Obduktionstischen, bis seine Sekretärin Renate Hübner hereinstürmte. Mit ausgestrecktem Arm trug sie ein altmodisches Mobiltelefon vor sich her, dessen weit ausgefahrene Antenne auf- und abschlenkerte. Frau Hübner war eine hagere Mitfünfzigerin von gefürchteter Humorlosigkeit. »Ein Anruf für Sie, Herr Kriminaldirektor«, sagte sie mit der Lebhaftigkeit eines Navigationsgeräts zu Abel. »Hauptkommissar Markwitz vom LKA 1, es ist dringend.« Abel unterdrückte einen Seufzer. »Landeskriminalamt«, dachte er. Bestimmt ging es um ein Wald- und Wiesendelikt, für das sie als BKA-Spezialisten vollkommen überqualifiziert waren. Aber Amtshilfe ist Amtshilfe. Solange die Kollegen da draußen mit der Identifizierung der Fallschirmspringer beschäftigt waren, blieb ihm nichts anderes übrig, als mit Todesfällen seine Zeit zu vertrödeln, die nicht einmal durch kriminelle Gewalteinwirkung verursacht worden waren. Er nahm das Telefon, begrüßte den Hauptkommissar und hörte sich kommentarlos seinen knappen Bericht an. »Ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren bei der Kriminalpolizei, aber sowas habe ich noch nicht gesehen«, sagte Markwitz am Schluss. »Wann können Sie am Tatort sein, Doktor?«